Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
Zukunft ist keine ferne Zeit, sondern etwas, das alle Menschen ständig erzeugen. Dieses Zitat habe ich von der Politikwissenschaftlerin, Militärstrategin und Zukunftsforscherin Florence Gaub aus ihrem Buch Zukunft, eine Bedienungsanleitung geklaut. Heute soll es um genau diese Zeit gehen, die Zukunft. Ich bin Johanna Helbing und will heute mit meinen Gästen in unserem Podcast Gedankensprünge über diese Fragen sprechen. Was kommt da auf uns zu und wie wollen wir in Zukunft überhaupt leben? Dafür habe ich mir heute eingeladen, Isabella Herrmann, Politikwissenschaftlerin, Analystin und Speakerin im Feld der Science Fiction. Hallo Isabella.
Hallo.
Dann ist noch bei uns Frank Schwarze, Professor für Städtebau und Planung an der TH Lübeck. Hallo Frank.
Hallo.
Philipp Rostalski, Direktor des Instituts für medizinische Elektrotechnik der Universität zu Lübeck. Hallo.
Hallo.
Und zuletzt Oliver Korte, Professor für Musiktheorie und Gehörbildung an der Musikhochschule Lübeck. Hallo.
Hallo, ich grüße dich.
Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich fange mit den Einstiegsfragen an. Und zwar, nach dem Zitat von Florence Gaub habe ich heute zum Beispiel schon Zukunft erzeugt, indem ich diese Moderation des Podcasts finalisiert habe. Und in diesem Moment erzeugen wir für andere in der Zukunft die Gegenwart, indem wir den Podcast aufnehmen. Oliver, wie hast du heute schon Zukunft erzeugt?
Na, das klingt wie so eine große Frage, ja. Als würde man was ganz Besonderes machen. Also ich glaube, allein dass man aufsteht, dass man irgendetwas macht, erzeugt man Zukunft. Obwohl genau genommen man eigentlich nur Gegenwart erzeugt und immer nur in der Gegenwart ist. Und die Zukunft erzeugt sich dann gewissermaßen selbst. Ich glaube, es wird heute viel darum gehen, dass wir etwas tun, etwas vorausplanen. Und am Ende laufen die Dinge dann doch ganz anders. Also es gibt ja sogar Leute hier am Tisch, die sind Städteplaner. Und das klingt so, als wüssten die ganz genau, was in ein paar Jahren ist. Aber wahrscheinlich gibt es da auch gewisse Grauzonen. Und also was mich betrifft, es gibt so Dinge, da weiß ich oder hoffe ich, dass die passieren. Ich habe heute ein Stück abgeschickt. Ein Chorstück, was in Ho Chi Minh Stadt tatsächlich am 25. August aufgeführt werden soll. Ob das so geschieht und ob ich damit Zukunft gemacht habe oder die Zukunft ganz anders aussieht, als ich das mir erhoffe, das weiß ich nicht.
Das war ja schon die perfekte Überleitung zu Frank. Gab es in deiner Karriere als Stadtplaner, vielleicht sogar schon in deinem Studium, Dinge, die du bearbeitet hast, die damals neu waren, aber heute immer noch nicht umgesetzt sind?
Ja, ich glaube, ganz viele, und Oliver hat es ja schon gesagt, beziehungsweise die Verbindung zwischen Zukunft und Planen hergestellt. Das ist ja nicht unbedingt dasselbe, sondern das eine ist ja sozusagen das, was wir erwarten, was getan werden muss, um dann zu entscheiden, was getan werden muss, um eben eine bestimmte Zukunft zu erreichen. Und das andere ist das, was wir tun, was dann eben Dinge auslöst. Und ich bin immer dann doch immer noch konsterniert, muss ich schon sagen. Ich habe in meiner Vordiplomsarbeit, das war nach dem vierten Semester und ist wirklich lange her, Mitte, Ende der 80er Jahre, eine Arbeit über, was sind denn so aktuell sinnvolle Maßnahmen, um Fahrradwege in der Stadt anzulegen. Und damals kam mir das so, ja, kann man machen. Und ich habe das schön aufgeschrieben und ich habe anscheinend auch mein Vordiplom damals bekommen. Heute sehe ich, dass diese Maßnahmen jetzt so langsam umgesetzt werden, indem eben im Straßenraum bestimmte Fahrradwege angelegt werden. Also das heißt für uns, um dann nochmal auf die Planung zu kommen, ist sozusagen die Zukunft immer ein Thema. Aber unsere Erwartungshaltung, wie schnell es denn dann geht, also Zukunftserwartung und tatsächliche Handlung, das sind schon manchmal lange Zeiträume.
Und wie schnell das auch gehen kann, Philipp, du hast in deinen Auslandsaufenthalten auch Erfahrungen gemacht, wie es in der Medizintechnik gehen kann. Hast du da Beispiele für uns, wie es auch in Deutschland in Zukunft aussehen könnte?
Ja, also Frank sagte gerade, was getan werden muss, um Zukunft zu erzeugen. Das ist, glaube ich, auch hier eine gute Überleitung. Wir waren auf einer Delegationsreise in Odense in Dänemark und haben uns dort eine Präsentation angeschaut, wie so die Notaufnahme dort wir dachten, aussehen könnte. Und wie dort raus, also festgestellt wird, welches Klinikum noch freie Bettenkapazitäten hat und so etwas. Und dort wurde uns dann ein System gezeigt, wo alle Daten verfügbar waren, wo man gucken konnte, welche Klinik auf welche Tätigkeit spezialisiert war und welche Kapazitäten da frei waren. Und am Ende der Vorstellung dachten wir, das wäre jetzt so wieder so eine Projektpräsentation, wo jemand uns präsentiert, wie so das in Zukunft mal sein könnte. Und dann stellt sich raus, es war das Live-System. Und natürlich haben wir jetzt in Deutschland inzwischen auch, das ist ein paar Jahre her, einige Entwicklungen in diese Richtung. Aber ich glaube, gerade diese Verfügbarkeit von Daten, dass wir diese Dinge wirklich alle tun können, die technisch jetzt schon möglich sind, das ist etwas, ja, was getan werden muss, um Zukunft zu erzeugen.
Okay, ja. Und wie sieht das in der Science Fiction aus, Isabella? Hat man da Angst vor der Zukunft?
Ja, das ist sowieso schon, ne? Du sprichst ja auch an auf den Titel meines neuen Buches, das ja Zukunft ohne Angst heißt. Und es ist im Moment schon so, dass wir umgeben sind von Dystopien in der Science Fiction oder auch im Realen, ne? Weil Science Fiction bildet ja immer ab, was auch so in der Gegenwart rumwabert. Und das sind ja dann immer diese Extremszenarien. Und da ja im Moment, also auch von Klimawandel, Pandemien, Kriegen, ne, wir sind ja umgeben eigentlich von negativen Nachrichten. Und sowas bildet sich dann eben ab in Zukunftsgeschichten, die dann noch extremer sind. Aber da sehe ich eben auch einen Trend, dass auch in den Geschichten sich die Menschen dagegen stellen. Und das ist eben mit diesem Angstbegriff, ne, weil also Angst kann auch ermächtigend sein, aber Angst lähmt auch. Und wenn ich dann so eine Angst vor der Zukunft habe und da immer nur die Dystopie sehe, dann ja, bin ich vielleicht überhaupt gar nicht mehr bereit zu handeln, weil die Zukunft eh schon negativ vorgegeben ist. Und das wäre eben die Idee auch, was Florence Gaub das in ihrem Buch auch beschreibt oder was im Grunde alle die Zukunftsforschung in der Weise machen, dass man eben den eigenen Handlungsraum absteckt und sich vorstellt, dass man eben in dem eigenen Handlungsraum wirklich handeln kann und gestalten kann. Und ich denke, das ist ganz wichtig, um auch die Angst zu verlieren, ne? Also dieses, ich kann handeln, ich kann was machen mit meiner Umgebung. Und das zeichnet sich eben wirklich in neueren Science-Fiction-Geschichten ab, dass die Umstände dann zwar düster sind, aber die Menschen sich eben trotzdem oder gerade deswegen für eine faire Gemeinschaften oder Gerechtigkeit einsetzen. Also man sieht immer so Trends und dann Gegentrends und es ist im Moment sehr spannend, was sich da tut.
Gibt es, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es im Moment auch von uns so eine Art Dystopie-Fetisch gibt. Also man denkt, alles ist irgendwie schlecht und es wird noch schlechter. Spiegelt sich das auch da wieder oder ist es gerade diese Gegenbewegung? Es gibt das eine Extrem und das andere.
Also es fließt sowieso immer alles ein bisschen ineinander über. Also ich will da auch gar nicht so dogmatisch sein, ne? Das eine ist so und das andere ist so. Also es gibt ja immer einen Mix aus wieder Utopien und Dystopien oder ich spreche ja dann von Antidystopien, also dieses sich gegen das Negative stellen. Aber es ist halt einfach im Moment, dass es viele unterschiedliche Geschichten gibt, auch bei Romanen, Kurzgeschichten, Filmen, wo man halt einfach sieht, dass die Menschen, also wir alle, irgendwie so einen Überdruss an den negativen Erzählungen haben. Also ich kann es zum Teil, ich bin fast schon gelangweilt, wenn dann wieder so eine Dystopie kommt, ne? Das kann man jetzt, kennt ihr bestimmt Black Mirror, die Serie, die ging ja jetzt in die 7. Staffel und dann immer wieder und noch extremer, ne? Und noch dystopischer. Ich nenne ja sowas auch immer ganz gern Disaster-Porn. Da kann man sich dann auf die Couch setzen und sich dann schön gruseln. Und da merke ich schon, dass es so einen Überdruss gibt an negativen Erzählungen und dass man sich dann doch wünscht, Mensch, jetzt komm mal doch mal ins Handeln, jetzt mach mal doch mal was. Und man kann jetzt sofort damit anfangen, also um anzuknüpfen an das, wie machen wir Zukunft. Das Ermächtigende ist ja, ich kann jetzt sofort was in meinem Handeln ändern oder voranbringen. Ne? Also jeder von uns hat ja einen Gestaltungsspielraum, auch wenn der kleiner ist. Bei manchen ist er natürlich größer. Aber egal auf welcher Ebene kann jede sofort jetzt was machen. Und das finde ich ist eigentlich sehr, nimmt dann auch so ein bisschen den Druck raus, finde ich.
Frank nickt.
Ja, weil ich ganz kurz, ich hatte am Wochenende von dem amerikanischen Historiker Timothy Snyder, der hat ja was geschrieben jetzt über Freiheit. Und er hat genau auf dieses Thema, deswegen nickte ich, dass man Handlungsraum hat, indem man eben dann auch wirksam und dann auch selbstwirksam wird, hat er nochmal beschrieben, was das eigentlich für ein Zeichen war, als der ukrainische Präsident 2 Tage nach der Invasion Russlands eben gesagt hat, ich bin in Kiew und ich bin noch da, gegen alle Erwartungen, gegen alle Ängste, die auch alle gesagt haben, die russische Armee wird dieses Land sofort besetzen, weil wir alle diese dystopische Erwartung haben, dass man sich dieser Maschine nicht widersetzen kann. Und er hat mit diesem, und das beschreibt Snyder eben so schön, deswegen, er hat quasi dieses Zeichen gesetzt, Handlung ist möglich, ich selbst ermächtige mich auch gegen diese Vorstellung, die eigentlich alle hatten, dass es gar nicht sein kann, bis hin zu politischen Entscheidungsträgern. Und dieses Zeichen, was er mit diesem Video gesetzt hat, als er sich und die engere Führung da gefilmt hat, hat plötzlich etwas aufgemacht, was ja bis heute hält. Bei allen Problemen, da will ich überhaupt nicht weiter einsteigen. Aber das fand ich ein ganz schönes Beispiel dafür, dass es eben möglich ist, über eben Handlung, Selbstwirksamkeit und Ermächtigung eben diesen dystopischen Vorstellungen, die auch so prägend sind, etwas entgegenzusetzen, selbst in diesen extrem schwierigen Zeiten, in denen zum Beispiel die Ukraine ist.
Weiteres Nicken.
Ich meine, das ist jetzt das ganz große Bild, aber ich glaube auch im Kleineren. Also wir wären ja nicht Wissenschaftler, wenn wir jetzt die Zukunft einfach so hinnehmen und akzeptieren würden. Also zumindest nicht in meinem Bereich, sondern wir wollen ja die Zukunft aktiv gestalten. Und sonst würde man einfach das lassen, wenn's alles sowieso egal wäre. Und von daher glaube ich, ist das ein Großteil von der Motivation von mir, von meinem Team, dass wir eben diese Dinge aktiv mitgestalten können. Und manche Dinge nicht, aber oder schwieriger und andere dann ein bisschen einfacher. Aber ich finde, diese Selbstwirksamkeit an der Stelle, das ist ja ein ganz starkes Element des Antriebs für unsere Arbeit.
Was macht ihr denn konkret im Team?
Naja, wir entwickeln zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz Lösungen, die in der Diagnostik eingesetzt werden können, die in der Prozessoptimierung eingesetzt werden können. Zum Beispiel, indem wir im OP untersuchen, wie dort Wege sind, wie man Prozesse dort verbessern kann, um eben mit weniger Personal oder mit weniger Zeitaufwand Operationen durchführen zu können. Wir schauen uns auch an, wie man Therapie, Beatmungstherapie beispielsweise durch solche Technologien verbessern kann und gleichzeitig, und das ist das Spannende, finde ich auch, dann auch zu schauen, wie kann man diesen Systemen dann Grenzen setzen, sodass sie eben die Dinge tun, die wir gerne wollen, ohne dass dort dann irgendwo Schaden entsteht.
Also diese Grenze zwischen was ist technisch machbar und was wollen wir überhaupt? Also dieser ethische Aspekt noch dazu.
Sowohl der ethische als auch der technische Aspekt. Also wie stelle ich sicher in allen Bereichen, Medizintechnik ganz besonders, aber auch im Bereich autonomen Fahren oder Drohnen oder wie stellen wir sicher, dass die Entscheidung, die jetzt ein Sprachmodell zum Beispiel oder auch ein anderer KI-Algorithmus, den wir im Detail dann nicht mehr nachvollziehen können, dass der keinen Schaden anrichtet, dass das, was da rauskommt, dann irgendwie nochmal abgesichert wird, ohne dass wir die Systeme dann nochmal mit anderen Nicht-KI-Methoden nachbauen müssen. Das ist zum Beispiel ein ganz aktives Forschungsthema gerade. Und damit können wir, glaube ich, schon Dinge beeinflussen und auch schauen, dass eben solche Techniken eingesetzt werden und man einen Mehrwert davon hat, ohne dass man eben, oder sodass man die Risiken dann gleichzeitig auch im Griff hält.
Ja, das ist interessant. Für die Musik scheint mir die KI derzeit oder für die Kunst im Allgemeinen derzeit eher dazu zu führen, dass bestimmte Dinge entgleiten. Also erstens verändert sich der Markt sehr, sehr stark. Bestimmte Arten von Kunst werden automatisiert gewissermaßen. Also das heißt, wenn ich jetzt mal nicht von der Seite der Kunst, sondern wirtschaftlich argumentiere, fällt da sehr, sehr viel weg. Und zum anderen haben wir derzeit, was KI betrifft, eher ein Qualitätsproblem. Also der Buchmarkt wird zum Beispiel geschwemmt, sogar der wissenschaftliche Markt, von KI-erzeugten Publikationen, hinter denen keine Person mehr steht, die keinem Qualitätskriterium mehr unterliegen und ausschließlich merkantil angelegt sind von Verlagen, die nichts anderes tun, als Dinge in den Markt zu pushen. Und wenn das Ganze floppt, dann wird halt das Nächste gemacht, weil es so unheimlich leicht ist. Und also im Bereich der Kunst gibt es natürlich sehr kreativen Umgang mit KI. Also wir haben einen Professor an der Musikhochschule, Nicola Hein, der mit seiner eigenen KI improvisiert zusammen. Da kommen interessante Sachen heraus und er weiß übrigens nicht am Anfang, was am Ende kommt. Das ist ein sehr wichtiges Motiv in der Kunst, dass man eben nicht weiß, wie die Zukunft aussieht oder nur bis zu einem ganz geringen Maße. Aber KI ist ein Problem, was gelöst werden muss. Also in der Musikwissenschaft gibt es jetzt bald eine Rezension eines lieben Kollegen, der einfach beschreibt, ein Verlag schreibt 5 Biografien, an denen kein Mensch mehr beteiligt ist. Und die KI halluziniert sich Fakten zusammen.
Aber das ist ein schönes Beispiel für diese Guardrails, diese Leitplanken, die man dann braucht, ne? Das ist da in der wissenschaftlichen Literatur, sind es die Quellen zum Beispiel, wo man sicher gehen muss, dass das, was dort reingeschrieben ist, auch wirklich eine Quelle ist. Dann ist es ja möglicherweise auch gar kein Nachteil, dass man jetzt dann neue Arten der Wissensvermittlung dort erzeugt, wenn es halt auf Fakten basiert ist. Und das ist das, was wir eben auch in unserer Forschung versuchen, dass wir sagen, wir müssen irgendwie den Rahmen schaffen, sodass das sicher ist, was wir tun. Und gut, beim Kunst ist es natürlich vielleicht nochmal ein bisschen anders, wo es um Kreativität geht und so. Das lebt ja vielleicht ein Stück weit auch davon, dass es eben keinen Rahmen gibt und dass es so ein bisschen offener ist. Aber auch da, ich weiß nicht, ob das wirklich nur negativ ist oder ob das nicht auch eine Demokratisierung der Musik erzeugt. Zum Beispiel ermöglicht, dass jeder, auch egal wie unmusikalisch er jetzt ist, dann dort mit experimentieren kann und einen eigenen Zugang zu finden kann. Also ich sehe das auch nicht nur positiv, aber ich glaube, es gibt auch positive Elemente dazu.
Aber ich glaube, mit gerade auch unser Thema hier Zukunft, ein entscheidender Begriff ist die Frage der Entscheidung. Weil das ist ja das, was das KI-Beispiel jetzt zeigt. Da gibt es ja keine in dem Sinne menschliche Entscheidung. Also es gibt ja dieses, bist du heute mit dem linken oder mit dem rechten Bein aufgestanden? Ne? Also diese kleine Entscheidung, die man morgens trifft, das war ja auch unser Eingang. Also was macht unser, und in dieser eben beschriebenen Generierung von Erzeugnissen im Musik- oder im Publikationsbereich, ohne dass tatsächlich eine Entscheidungsmacht da drin ist. Das ist, glaube ich, das, was das Irritierende daran ist, dass sozusagen unser Handlungsrahmen ohne unser Zutun entschieden wird, beziehungsweise dass das möglich ist. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied, der gerade in der kulturellen Produktion vielleicht nochmal anders als bei technischen Möglichkeiten eine Frage stellt. Ne? Also, und dann kommen, ich glaube, diese Sprichwörter, ich habe meine Zukunft in der Hand. Das ist genau das, was da in Frage gestellt wird. Du hast es eben nicht mehr in der Hand. Ne? Es gibt jetzt in eurem Bereich Produkte, die entstehen, ohne dass da jemand Hand angelegt hat. Und das, finde ich, ist schon ein qualitativer Unterschied.
Also ich habe für meinen Sohn jetzt neulich mit so einem KI-Generator auch so einen Song, so ein Musikstück irgendwie erzeugt. Und natürlich ist da ganz viel, also alles das, was es am Ende schön gemacht hat, das kommt nicht von mir, weil ich leider extrem unmusikalisch bin. Aber ich habe schon das Gefühl, also ich habe das gepromptet und insofern hatte ich schon extrem viel Einfluss darauf, was da rausgekommen ist und konnte das auch dann also sowohl den Text als auch dann die Art und Weise der Musik und als auch dann die Auswahl, welches von den vorgeschlagenen Musikstücken ich dann eben ausgewählt habe, hatte ich schon Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Und also ich so ganz ist
aber
es.
Aber du hast
es
entschieden.
Ich habe, ja genau, es sind persönliche Elemente da definitiv mit drin. Also ich will es sogar nicht verteidigen. Ich finde, dass die Herausforderung sehe ich voll und ganz. Und gerade für die Musikindustrie ist es ein Riesenthema. Aber ich für mich persönlich als jemand, der sonst so nicht so den Zugang hat dazu, ist es ein spannendes Tool.
Ja, ich meine, das, was Frank jetzt gesagt hat und du auch eben, Philipp, das ist eigentlich das Irritierende. Wenn keine Person mehr dahinter steht, hinter dem Produkt, dann fragt man sich, was ist die Qualität? Und umgekehrt fragt man sich, müsste das Stück nicht oder das Werk für sich selbst stehen? Ist es eigentlich ganz unwichtig, ob es jetzt eine KI gemacht hat oder ein Mensch, müsste es nicht eigentlich aus sich heraus wirken? Ich habe eine für mich beängstigende Erfahrung gemacht. Und zwar, KI kann ja sehr gut so generische Musik produzieren, also irgendwelche Stile reproduzieren. Sie kann nicht erfinden neu, sondern sie kann nur nehmen und rekombinieren, was sie hat oder was existiert. Aber da ging es dann um einen Country-Song. Der sollte irgendwie auch so eine Punchline haben, die sehr witzig war. Es ging um irgendwas Dämliches. Ich glaube, Bier trinken am Morgen. Und dann gab es einen schönen Country-Song und der war wirklich gut produziert. obwohl kein Mensch daran beteiligt war. Und das, was mich wirklich aus der Bahn geworfen hat, war, dass die Punchline so witzig war, dass ich wirklich lachen musste. Und ich habe gelacht über eine KI, also über keinen Geist, der dahinter steht und keinen Witz und kein Esprit, sondern eine Kombination, die eine KI für mich ausgesucht und konstruiert hat aufgrund von Algorithmen. Und das war ja eine ganz menschliche Situation oder Reaktion, das Lachen. Und das fand ich extrem gruselig, tatsächlich dystopisch, muss man leider sagen.
Wir haben ja gerade auch so ein bisschen
über... Dystopisch?
Genau.
Nee, dystopisch finde ich, ist ja wieder so ein typisches Science-Fiction-Wort. Weil ich hatte auch, also wenn man mit ChatGPT interagiert, durchaus auch schon mal... Sachen, die ich witzig fand. So, und ich finde es gar nicht so gruselig. Weil wenn man sich überlegt, wie die Systeme funktionieren, es ist ja einfach nur ein Satzvervollständigungstool. Ne? Also welches Wort kommt wahrscheinlich nach dem nächsten? Und bei Liedern ist es ja das Gleiche, also bei den Lyrics. Funktioniert ja genauso. Und wenn man sich jetzt vorstellt, es wird dann in einer Form gepromptet und dann macht das System einfach eine Vervollständigung aufgrund, was wahrscheinlich ist, finde ich es, also gar nicht, im Gegenteil, ich finde es eigentlich vollkommen in Ordnung, dass man auch drüber lachen kann, weil es wird ja generiert aus allen Texten, die vorhanden sind. Und ich bin manchmal, gut, ich bin auch so ein bisschen, es ist dann nicht immer alles so gut, was rauskommt, aber ab und zu kommen ja wirklich ganz tolle Sachen raus und ich bin da fasziniert davon, denke mir, es ist ja irre. Aber das Gruselige an der Stelle habe ich gar nicht unbedingt.
Liegt das vielleicht auch daran, dass du dich so viel mit Science Fiction beschäftigst und da so einen, vielleicht einen offenen Blick hast, oder?
Oh, das weiß ich mal gar nicht, weil in der Science Fiction die KIs, die sind ja immer eher negativ gezeichnet, ne? Also das Gängige ist ja, dass dann irgendwie ein Computersystem allmächtig wird und dann die Menschheit auslöschen möchte, also wie bei Matrix oder Terminator oder in den vielen anderen Filmen. Aber da finde ich es auch wieder total spannend, das dann nicht unbedingt als KI zu sehen. Also da glaube ich, da wird einem auch so ein bisschen Bären aufgebunden, wenn man jetzt sagt, okay, wir müssen schauen, dass wir KI-Systeme einhegen, weil in der Science-Fiction übernehmen ja die Macht, sondern das ist immer eher eine metaphorische Deutung, also eine Angst überhaupt vor totalitären Systemen. Also dass das KI-System, ne, das kann ja stehen für eine übergeordnete Macht, sei es eine politische Macht, eine Unternehmensmacht, was auch immer, wo einfach die menschliche Kontrolle dann fehlt. Weil ich bin ja Politikwissenschaftlerin und was ich immer schwierig finde, ist, wenn man leugnet, dass menschliche Interessen hinter solchen Systemen stehen. Also auch was wir jetzt gesagt haben, über die generative KI, da stehen ja Unternehmen dahinter und die Unternehmen, die haben ja bestimmte Interessen, also sei es auch Profit, Geld, Macht, was auch immer. Und wenn man dann so anfängt, immer mit diesem Ja und die KI und die agiert dann autonom oder sogar intentional oder die ganzen Ideen von wegen, die erhält jetzt ein Bewusstsein, ganz, ganz schwierig, weil das ist für die, die sie herstellen, sehr praktisch, ne? Weil dann werden eben die dahinterstehenden Interessen, da muss man sich dann nicht mehr so richtig drum kümmern. Oder auch um ganz weltliche Probleme, ne? Wie zum Beispiel, ja, ethische Sachen, rechtliche Arbeitsbedingungen, Copyright, die ganzen Fragen fallen ja dann hinten runter, wenn man anfängt, die KI als was, ja, Bewusstes zu beschreiben.
Ja, aber so ist es doch genau, dass die KI einen Song schreibt und dazu gibt es kein Copyright mehr, beziehungsweise die Firma, die die KI betreibt, hat das Copyright am Ende. Aber das ist genau der Punkt, also dass die sozusagen Kreativität rausgedrängt wird. Also das betrifft gerade diejenigen Branchen, würde ich sagen, in denen die Musik eine gewisse Normierung hat, also die Schlagerbranche, das funktioniert ganz besonders gut mit KI, zum Beispiel.
Ich finde es witzig, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, das, also bei der Musik denke ich so, wenn das Ergebnis gut ist, dann, also ich verstehe auch gute handgemachte Musik und dass die Musik dann von Hand gemacht wird, dass man wieder zugucken kann, das macht ja ein Konzert aus und sowas alles, das finde ich großartig und ich glaube, das kann eine KI auch, also diesen Teil der Musik kann eine KI nicht ersetzen. Aber so in vielen Bereichen denke ich so, na, wenn das Ergebnis gut ist und ich dann im Hintergrund eine schöne Musik höre, die mich beim Arbeiten oder beim Essen oder wie auch immer irgendwie unterhält, dann ist es für mich in Ordnung. Ordnung. Dann habe ich darüber nachgedacht, für den Bereich, der mir jetzt näher liegt, Mathematik. Und da gibt es schon länger so computererzeugte Beweise. Also Mathematik ist auch hochkreativ. Also normalerweise, man überlegt sich, wie man den Zugang findet, ob man hintenrum nochmal irgendwie auf andere Art und Weise irgendwas dann beweisen kann, was auf dem direkten Weg vielleicht schwierig ist. Und da gab es vor schon vielen Jahren, fing es an, dass dann auch mehr und mehr so Computerbeweise waren, die nicht mehr schön sind, die nicht mehr, die einfach nur Brute Force oder irgendwie einfach, da hat einer das viel durchprobiert und sowas alles. Und da habe ich so ein bisschen dasselbe Problem oder dieselbe Schwierigkeit damit, so wie du jetzt vielleicht mit der Musik, dass dann dieser kreative Prozess, dieser menschliche Intellekt und dieser kreative Zugang zu dieser Lösung dann einfach weggeht und einfach nur irgendwie einer draufprügelt und am Ende ist das Ergebnis da und man weiß, okay, das ist jetzt halt entweder im Fall der Musik ganz gefällig oder im Bereich der Mathematik auch nachweisbar richtig. Und trotzdem hat das nicht das Gleiche, also macht es nicht das Gleiche mit einem. Ist trotzdem das eine deutlich weniger schön und ansprechend als das andere. Da habe ich nur gerade dran gedacht, so als ich es, ja.
Na, wobei, über den Begriff der Schönheit haben wir ja noch gar nicht gesprochen in der Musik. Und wahrscheinlich wunderst du dich nicht, dass ich als zeitgenössischer Komponist zumindest einen etwas erweiterten Begriff von Schönheit habe. Und gerade deswegen ist, also ich bin dir sehr dankbar für das Wort gefällig. Deswegen, weil ich so sehr den Eindruck habe, dass wir uns einen Normierungsdruck unterwerfen, der ganz dezent ist, also hinter dem schon gar kein Wille mehr steht, sondern dass wir gewissermaßen durch die Produkte, die wir selbst hervorgebracht haben, immer weiter normiert sind und uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herunterkochen. Ja, also etwas Gefälliges im Hintergrund hören. Das ist der, entschuldige, das geht jetzt nicht gegen dich, aber das ist sozusagen der niedrigste Anspruch, den man an Musik haben kann.
Für mich absolut, für mich genauso.
Ja. Und das bedient die KI. Ja. Und ja, da habe ich tatsächlich eine dystopische Zukunftsvorstellung, wenn das so weitergeht. Aber im Übrigen, ich bin großer Fan von Dystopien weiterhin und kann mir auch gar nicht vorstellen, wie eine Oper oder ein Science-Fiction ohne diesen dystopischen Aspekt sozusagen gleich mit Friede, Freude und Eierkuchen beginnen könnte. Dann wäre der Roman sehr schnell zu Ende.
Nee, das ist auch eine große... Nee, ist auch eine große Diskussion tatsächlich, also auch unter den Leuten, die auch Science Fiction schreiben. Also wie kann ich denn gute Geschichten schreiben, die Leute auch fesseln? Ne? Weil das ist genau das Problem, dieses utopische Friede, Freude, Eierkuchen, dann fehlt natürlich der Konflikt, das will ja keiner lesen und keiner anschauen. Und das ist genau die Diskussion, ne? Wie kann ich denn was Spannendes schreiben, ohne dass es langweilig ist? Und deswegen eben auch diese Idee der Antidystopien, also dass die Geschichten, die beginnen schon in dem Negativen der Welt, so, aber die Menschen, die handeln eben trotzdem in dem Sinne, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und das ist im Moment, ja, ich glaube, so ein, der Versuch auch eines Auswegs aus dem Dilemma. Aber dass am Ende dann der Kampf eben nicht vergeblich ist, ne? Weil es ist wie bei George Orwells 1984, da ist ja auch die ganze Zeit Widerstand, Widerstand, Widerstand und dann am Ende bricht ja alles in sich zusammen und der Staat ist wieder übermächtig. Und das ist dann natürlich am Ende jetzt nicht so sehr ermächtigend. Das ist ja wahnsinnig fatalistisch und das ist so die Idee, trotzdem Geschichten zu erzählen, ne? Wo am Ende es tatsächlich ein Stück weit besser ist. Aber vollkommen richtig, Riesendiskussion mit dem, wie kann ich gute Geschichten schreiben, die aber auch spannend sind.
Aber so ein bisschen erscheint mir das auch, ich habe hier ein Buch mitgebracht, das heißt Die neue Stadt, ich zeige das mal hier rum. Und die Diskussion, die wir eben zur KI haben, die gefällige, perfekte, nicht kantige Musik macht, erinnert mich schon ein bisschen stark an diese Überlegungen, die wir aus den Dystopien natürlich des letzten Jahrhunderts, wie schlimm die Städte werden, gibt es ja auch viele Science-Fiction-Filme zu, die Unregierbarkeit der Moloch-Stadt und dann diese positiven Bilder, die dann entwickelt wurden und wir, das hat sich wenigstens in der Stadtplanung und im Städtebau so durchgesetzt, wir sind heute ja nicht mehr so zufrieden mit diesen perfekten, heute würde man sagen, KI-generierten und dann vielleicht gebauten Bildern von Stadt, ja. Also ich habe früher immer gesagt, in einer Stadt, die ich plane, möchte ich nicht leben, wenn ich das so perfekt alles plane. Und heute würde ich wahrscheinlich sagen, in einer Stadt, die eine KI generiert hat, möchte ich nicht leben. Möchte wahrscheinlich die wenigsten von uns. Und das bringt uns wieder zu dieser Frage des, wie entscheide ich denn, was in Zukunft sein soll? Und da ist schon ein Thema drin und das müsste man vielleicht nochmal herausarbeiten, weil ich bin natürlich auch ein großer Freund des dänischen Systems, wie optimal die Bettenauslastung in den Hotels ist. In den Hotels auch gut, in den Krankenhäusern.
Vielleicht sind sie ja irgendwann so wie Hotels.
Aber gleichzeitig, und dann bin ich eben kein Freund davon oder ahne, dass das, was Oliver zur Musik gesagt hat, wenn ich das jetzt eben auf sozusagen das Kulturprodukt Stadt übertrage, wäre diese perfekte Stadt, und da könnten wir mit einer KI näher rankommen, eben wahrscheinlich wie schon die Städte, die wir vor 50 Jahren mit bestem Wissen und Gewissen gebaut haben, wären wahrscheinlich nicht die Orte, in denen wir gerne leben. So, und da muss ja irgendwo was drin stecken in dieser Diskrepanz, das glaube ich tatsächlich mit Entscheidung, Fehlbarkeit, Kreativität etc. zu tun hat. Und das ist bei euch, glaube ich, noch schwieriger. Ich meine, du hast es ja schön gezeigt für die Mathematik, ne? Da greift es einen dann doch irgendwie an. Und das ist, glaube ich, eine Frage von Zukunftsgestaltung, die wir uns stellen müssen, ne? Wie wir damit umgehen.
Also das finde ich ja super interessant, was du sagst. Da fallen mir tausend Geschichten zu ein. Also erstens offensichtlich, oder also zumindest betrifft mich das, ist die Gewachsenheit einer Stadt relativ wichtig, also das Verwinkelte und das nicht geradlinige, das nicht auf dem Reißbrett entstanden, ne? Damit ich mich da wohlfühle. Ich weiß nicht, ob das allen Menschen so geht, aber einem Gegenstand wie einer Stadt Wachstumszeit zu geben und die Entwicklung auch laufen zu lassen, gehört vielleicht dazu, verfallen zu lassen, umzubauen. Uneinheitlichkeit, finde ich, ist auch sowieso der viel kreativere Rahmen. Und in dem Zusammenhang fällt mir sofort ein, und ich muss dich fragen, Frank, für mich in seiner ganzen, in seinem Größenwahnsinn und auch in seinem Scheitern, das dystopischste Projekt aller Projekte derzeit ist The Line. In Saudi-Arabien ist das diese 150 Kilometer Zukunftsstadt aus Spiegelglas. Wie stehst du dazu, zu diesem Projekt?
Ja, das ist so ähnlich wie bei dem, das hatte Isabella ja gesagt, auch hinter jeder KI steht ein Unternehmen mit Interessen. Und was wir sehen, uns wird sozusagen ein Produkt verkauft, was ganz anderes erzählt als die eigentlichen Interessen, die dahinter stehen. Also das ist jetzt sozusagen auf der Linie nochmal argumentiert. Ja, das ist ein wunderbares Beispiel für die modernen Zukunftsutopien, die jetzt in unserem Feld gemacht werden, die eben sehr stark getrieben sind von dem, was wir technizistische Machbarkeitsvorstellungen nennen, die eben viele von diesen Dingen ausklammern, die alles vermeintlich lösen, durch eben kluge technische Innovation plus einen sehr hohen Einsatz von Beton als Baumaterial. Dann wird es dann schon wieder ein bisschen kritisch. Und es ist natürlich, nimmt es jetzt nochmal eine sehr stadtplanerische Wendung. Es ist eben auch, und da muss man vielleicht manchmal auch Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger verstehen, es ist eben auch die Flucht vor der Komplexität, wirklich lebenswerte Städte zu bauen. Das ist so, das ist eben am Ende einfacher, nur ein Produkt zu gestalten, als zu sagen, ich versuche jetzt mit 100 oder 200, 300.000 Menschen, dass wir uns darüber einigen, wie wollen wir zusammen leben und wie sieht das dann aus? Das ist natürlich der deutlich schwierigere Weg. Also für mich sind das sozusagen der Versuch, einfache Lösungen für komplexe Probleme herzustellen, wird wahrscheinlich auch nie so gebaut werden. Insofern ist es fein, es ist eben am Ende auch eine Story von, wie kann ich die Ölländer in die Zukunft transportieren? Das ist ja deren Problem. Die müssen ja sozusagen sich eine neue Begründung schaffen. Und da gehört es in die Erzählung rein. Da sind wir wieder, was ist eigentlich das Ziel dahinter?
Aber tatsächlich der Inbegriff der schönen neuen Welt, ne? Was die sich ausgedacht haben.
Das sehen wir dann.
Also ich glaube, das kann ich sehr nicht nachvollziehen, sehe ich auch so. Ich glaube aber, dass wir diese Technologien Also das sind die Dinge, wo es möglicherweise ein bisschen schwierig ist im Einsatz. Aber ich glaube, wir brauchen diese Technologien auf der anderen Seite, um die Herausforderungen, die wir an verschiedenen Ecken dann jetzt auf uns zurasen sehen, also Klimawandel, demografischer, doppelter demografischer Wandel im Gesundheitssystem beispielsweise und überhaupt, das sind Themen, wo wir, glaube ich, ohne diese Dinge nicht klarkommen und wo das auch ein Stück weit eben ein Teil der Lösung sein wird, sicherlich. Und das finde ich gerade so spannend, diese beiden Seiten derselben Medaille, dass wir sehen in vielen Bereichen, Musik verstehe ich sofort, sieht man das kritisch und so weiter. Und auch im Städtebau passieren komische, extravagante Dinge, die in die falsche Richtung möglicherweise gehen. Aber auf der anderen Seite brauchen wir genau diese Technologien und das, was dahinter steht. Also Überlegungen, wie kann man eben in einer alternden Gesellschaft noch sinnvoll zusammenleben? Welche Konzepte braucht man dafür? Wie kann man Technik dafür einsetzen, um das zu unterstützen? Das sind Dinge, wo wir ja ohne diese Technik, die jetzt mehr und mehr verfügbar wird, auch nicht klarkommen. Also,
wie schaut man da in der Medizintechnik in die Zukunft? Also gibt es da Techniken, wie man in die Zukunft gucken kann?
Naja, also letztendlich, wir berichten uns unsere Fortschritte und unsere Ergebnisse ein Stück weit dann auch unsere Visionen auf Konferenzen und versuchen daraus ein Stück weit zu extrapolieren, was in Zukunft möglich sein wird und versuchen natürlich auch immer eng an denen zu sein, in der Klinik oder in Pflegeeinrichtungen oder auch den Firmen jeweils, die diese Herausforderungen auf sich zukommen sehen, um dann zu gucken, wie da Lösungen aussehen. Und dann müssen wir leider, ich meine, das ist bei Frank noch länger der Horizont, bis man dann eine Stadt verändert, aber selbst in der Medizintechnik mit den ganzen Regularien, die da zu beachten sind, sind ja die Dinge, die wir heute können, die sind dann in 10 Jahren irgendwann in einem Produkt so ungefähr. Das sind ja die Zyklen, die wir da haben. Also insofern ist die kurzfristige Zukunft oder so mittelfristig ist ganz gut vorhersehbar, weil einfach das, was jetzt geht, das kommt in den nächsten 5 bis 10 Jahren dann frühestens in die Kliniken oder in die Arztpraxen oder in die Pflegeeinrichtungen.
Ja, da wollte ich auch noch einen Punkt stark machen, was du auch gerade gesagt hast, also vorhin mit dem bei einer alternden Gesellschaft, ne, und wie wollen wir in Zukunft zusammenleben und wie kann uns Technik da unterstützen? Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns als Gesellschaft klar machen können, sollten, müssten, wie wollen wir eigentlich leben und dann die Technik so einzusetzen, dass es das eben fördert. Und das finde ich, weil es wird auch oft in der Science Fiction, also da gibt es so viel soziale Innovation drin, aber oftmals guckt man nur auf die Technik oder dann noch so einzelne technische Gimmicks. Ne? Wann wurde das Tablet erfunden? War das schon in Star Trek oder war es in Odyssee 2001 oder was auch immer? Ist mir eigentlich komplett wurscht. Das Interessante ist ja, was da für zukünftige Lebensformen erdacht werden. Ne? Also vor allem jetzt in diesen antidystopischen Geschichten, wenn es Katastrophenfälle gibt. Ja, wie sind denn die Menschen solidarisch zueinander? Was bilden die denn für Communities? Und da steckt so viel drin, also auch in Alternativen zu denken. Und das finde ich so spannend, weil wir Menschen, wir können uns technisch alles Mögliche vorstellen, aber alles, was so sozial und wertebasiert ist, ist ganz schwer, sich da was anderes vorzustellen. Das sind immer diese zwei Wege, ne? Also die fancyste Technik, aber gesellschaftlich, und das finde ich genau den spannenden Punkt, also dass wir mehr da reingehen, was ist denn eigentlich gesellschaftlich möglich und dann die Technik drumherum bauen. Und im Moment läuft es ja eher andersrum, ne? Also über unsere Gesellschaften wird ja Technik ausgeschmissen, also auch zur KI-Diskussion von vorher, und da müssen wir irgendwie damit umgehen. Und das finde ich, ist eigentlich schade, ne? Weil das einfach die Alternativen dann so einengt, die man hat als Gesellschaft.
Ja, vielleicht daran anschließend, weil wir ja eben einmal die, sagen wir mal, die dystopischen Fragen mit vermehrtem Technologieeinsatz, geht ja gar nicht um Technik, sondern auch die, ob das nun digitale Technologien sind. Aber ich wollte auch nochmal betonen, dass für uns und auch für mich die Frage, was ist eigentlich die Grundlage unserer Entscheidung und dann eben entscheidungsbasierte Systeme zu entwickeln, wo wir eben tatsächlich auch Technologien einsetzen, dass das wahrscheinlich ein ganz wichtiger Punkt ist. Also wir fragen uns ja heute auch nicht, wie sieht Neom aus und hat das irgendwie eine spiegelnde Glasfassade? Das sind nicht die Fragen, die wir uns stellen, ne? Sondern wir müssen uns die Fragen stellen, was wirkt und kriegen wir ähnlich? Und deswegen gucke ich ganz, bin auch dankbar, dass ich mit den Kollegen hier von der Medizintechnik jetzt so viel zusammenarbeiten kann, hier auch auf dem Campus, weil so Fragen von Evidenz, ist in der Stadtplanung. Also weil wir eben sehr stark auch im politisch oder im kulturellen Bereich, ne, aber die Fragen von Evidenz, was wirkt? Wie wirkt es und wie können wir auch darüber informiert diskutieren? Das sind Fragen, die für uns eminent wichtig sind und die wir eben auch brauchen, um diese positiven Zukunft, also die Entscheidungen, die zu positiven Zukunft führen, tatsächlich auch zu treffen. Und da erwarte ich, und bei dem Punkt bin ich auch sofort wieder bei KI, weil es eben dann uns hilft, Entscheidungen zu treffen. Ne, und da eben evidenzbasiert stärker zu arbeiten. Und ich glaube, da kommt, und das, ich bin fest überzeugt, also nicht näher, aber das ist meine Utopie für die gute Stadt, ob das nun im sozialen Bereich ist oder eben auch in allen anderen Bereichen, dass wir zu besseren und guten Entscheidungen kommen, die dann eben zu etwas führen, was wir gerne alle haben. Also da sehe ich tatsächlich eine große Schnittmenge auch.
Ja, du hattest kurz das Projekt angesprochen. Das Projekt heißt Granny, woran ihr zusammenarbeitet. Könntest du davon kurz erzählen, Philipp?
Ja, insofern danke auch Isabella für die Überleitung vorhin. Ja. Also ich weiß gar nicht, jetzt haben wir nicht abgesprochen, aber das Thema alternde Gesellschaft und wie kann man dort mit Technik unterstützen und wie kann man vor allen Dingen auch die Art von Technik entwickeln, die dann wirklich bei den Betroffenen den entsprechenden Mehrwert bietet. Das ist genau das, was wir in unserer Dati-Innovations-Community Granny versuchen zu entwickeln und zu fördern. Und da haben wir jetzt die erste Auswahlrunde gerade hinter uns. Da gab es 33 Projekte, die dort eingereicht wurden, also wirklich eine große Anzahl und aus allen verschiedenen Bereichen. Und das Schöne ist, wir haben in der Auswahl den Seniorenbeirat beispielsweise mit in der Jury und sodass also auch in dem Auswahlprozess Pflegeeinrichtungen, Kliniken, dass also auch da wirklich die Betroffenen, die dann am Ende mit diesen Lösungen arbeiten müssen, dass die dort mit zu Wort kommen und auch mit bei der Entscheidung, was dann jetzt gefördert wird und was jetzt weiterentwickelt wird, dann mit am Tisch sitzen. Und ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir häufig in der Wissenschaft vielleicht so ein bisschen übersehen, wo wir uns gegenseitig von Wissenschaftlerin zu Wissenschaftler uns gegenseitig da die Dinge begutachten und dann gucken, was förderwürdig ist und jetzt hier nochmal das ein bisschen größer zu machen und zu schauen, was sind eigentlich die Dinge, die aus Sicht der Betroffenen eigentlich nützlich wären. Das ist, glaube ich, ja, das ist eine Innovation, denke ich, und das ist was wir hier jetzt versuchen mit der Dati-Innovations-Community.
Das heißt, die entscheiden dann auch mit?
Also genau.
Die Seniorenbeirat zum Beispiel, genau. Die entscheiden dann auch mit? Ja, das ist super. Sehr selbstwirksam.
Ja, und sie waren total begeistert. Also sie haben sofort zugesagt, als wir sie angefragt haben, weil sie das eben auch spannend finden. Erstens den Einblick zu bekommen und zweitens auch dann ihre Perspektive dort mit einzubringen.
Gibt es schon so einen Ausblick, in welche Richtung die Projekte so gehen?
Da kann ich noch nichts zu sagen. Die sind also die
thematisch.
Ja, wir haben bei der Beantragung haben wir zwei Ebenen definiert. Einmal individueller Person, also was hilft einer alternden Person in ihrem häuslichen Umfeld, um möglichst ja, autonom und selbstbestimmt in Würde altern zu können. Und auf der anderen Seite, was ist auf der systemischen Ebene, also die alten Menschen, die dann jetzt aus der Arbeitswelt rausgehen, die sind ja oft gut ausgebildete Fachkräfte, die da eine Lücke hinterlassen, die irgendwie gefüllt werden muss. Und die zweite Ebene ist dann, wie kann man denn jetzt diesen systemischen Mangel durch KI, durch Robotik und so weiter dann adressieren. Und das sind so die beiden Ebenen und ja, zu beiden haben wir Projekteinreichungen. Und mehr kann ich, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt gar noch nicht zu sagen.
Alles gut, ja. Ich sehe irgendwie auf der einen Seite in der Medizintechnik, weiß man schon so, das wird wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren Standard werden. Auf der anderen Seite in der Musik ja so gar nicht. Wie laufen da so die kreativen Prozesse ab, um zu etwas wirklich Neuem zu kommen? Weil das hattest du ja vorhin auch gesagt. Ja. KI hört sich für dich viel auch generisch an. Und wie funktioniert das denn in dem Handwerk, was du machst?
Oh, das ist eine super interessante Frage. Also Zukunft in der Musik, wenn es wirklich darum geht, was Neues zu machen, darüber kann man, glaube ich, wirklich überhaupt nichts sagen. Es gibt einen sehr spannenden Fall. George Ligeti, einer der Komponisten, die ich wirklich verehre, sollte in Tirol einmal einen Vortrag halten zur Zukunft der Musik und hat auch zugesagt. Und das war ein 10-Minuten-Statement, was er abgeben sollte, hat sich dort hingestellt vor Granden der Wirtschaft und der Kultur und hat geschwiegen. Und das Publikum ist ausgerastet. Also ich mache es kurz. Sie haben ihn am Ende von der Bühne gezerrt, weil sie es nicht ausgehalten haben. Er hat von Zeit zu Zeit, weil er nichts gesagt hat, was an die Tafel geschrieben. Also nach dem Motto, lasst euch nicht manipulieren oder Stopp. Also es wurde immer lauter. Und dann hat er Stopp geschrieben und es wurde tatsächlich sofort leise. Aber diese 10 Minuten haben sie nicht ausgehalten und haben geschrien, also schafft diesen Verrückten von der Bühne und so weiter. Und die Antwort, die Ligeti am Ende gegeben hat, war, ja, wenn ich wüsste, was morgen in der Musik ist, dann würde ich es doch heute sofort tun. Das wäre ja fantastisch. Also wir bewegen uns sozusagen, wenn wir neue Kunst machen wollen, immer an der Grenze des Fruchtlandes. So hat es Paul Klee mal in einem Bild formuliert. Monument an der Grenze des Fruchtlandes. Das finde ich wunderschön. Man geht sozusagen immer ins Unbekannte. Und könnte ich heute über die Zukunft der Musik als Kunst was sagen, dann würde ich es sofort tun. Dann würde ich es euch auch vor allem nicht verraten, weil ich es ja machen müsste. Aber die andere Frage, das mit der KI, das hat mich tatsächlich immer noch beschäftigt, diese Demokratisierung, von der Philipp gesprochen hat. Das ist sicherlich richtig. Alle können etwas machen. Aber wie mit allen mächtigen Errungenschaften, die haben ja so eine Eigendynamik. Wir haben das beim Internet zum Beispiel bemerkt, haben geglaubt zum Beispiel, dass unser Wissensmanagement jetzt das Problem gelöst ist. Und wir stellen,
oder?
Und haben festgestellt, dass es dann genauso viele dunkle Seiten entwickelt hat. Und was die KI betrifft, habe ich eben besondere Angst, weil sie unsere ganz tiefen, so unser Reptilienhirn so triggert. Also sie weiß ganz genau, in Anführungszeichen weiß, was unsere Bedürfnisse sind, wie wir funktionieren. Und da werden dann Entscheidungen getroffen, bevor es uns überhaupt bewusst wird, gewissermaßen, weil die einfach an unsere Urinstinkte so sehr, sehr gut appellieren kann. Also ich möchte jetzt hier nicht der Katastrophiker sein, aber zumindest glaube ich, dass wir in Bezug darauf, dass die KI uns so gut kennt und Mimikrie betreibt und eben wirklich an unsere tiefsten Bedürfnisse appelliert, bevor wir überhaupt drüber nachdenken können. Das Problem ist, glaube ich, nicht gelöst.
Also das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, dass das im Bereich der sozialen Medien noch viel stärker wahrscheinlich ist, so als in der Musik. Also wenn wir uns jetzt sowas wie TikTok oder YouTube Shorts angucken, wo dann den Menschen kurze Videoschnipsel gezeigt werden und sofort Feedback ist. Also wenn es mir gefällt, dann gucke ich es mir vielleicht ein zweites Mal an. Wenn es mir nicht gefällt, wische ich es irgendwie weg oder sowas. Also ich kriege sofort Feedback und habe innerhalb von kürzester Zeit total viel Informationen über diesen Menschen gelernt und kann ihn damit lenken. Was erreicht ihn gerade? Wie kann ich bestimmte Botschaften damit einbringen? Ich glaube, das ist eine Riesengefahr. Und das ist sicher ein Stück weit in der Musik auch so, dass man dann dadurch bestimmte Dinge lenken kann. Und das ist was, wo wir, glaube ich, als Menschheit auch überhaupt gar keine Antwort drauf haben.
Aber ich finde, eine Antwort gibt es ja schon, und die wäre Regulierung. Also jetzt werde ich ganz langweilig, aber als Politikwissenschaftlerin glaube ich sehr, also das ist ja staatliche Aufgabe, ne? Deswegen leben wir ja in Staaten und nicht irgendwie in der Anarchie, weil es ja dann regulative Rahmenbedingungen gibt. Und da ist einfach im Bereich KI wahnsinnig viel versäumt, weil das ist ja nicht die KI, sondern deren Einsatz, ne, und die Geschäftsmodelle, also bei Social Media zum Beispiel. Das ist ja ganz klar, das Geschäftsmodell ist so ausgelegt, dass eben diese Videoschnipsel gezeigt werden mit sofortigem Feedback, um halt Daten zu sammeln, weil die Daten dann verkauft werden. Und wenn man das anders organisieren würde, dann wäre es durchaus möglich, KI zum Guten zu nutzen. Also zum Beispiel, wenn das Geschäftsmodell ein anderes wäre, ne? Also wenn es nicht auf Polarisierung, sondern mehr auf Kooperation, oder man hätte stärkeres Community-Management. Also es gibt jetzt auch das, ist im Moment etwas lauter, die Diskussion ums Fediverse mit den alternativen sozialen Medien, also weg von den großen Konzernen. Und da ist schon einiges möglich. Also klar, Problem ist, jetzt sind alle auf diesen einen Medien, ne, und wie wechselt man dann? Aber ich sehe da im Moment tatsächlich so einen Schwung oder eine erhöhte Diskussion. Aber das einfach nur zu sagen, es ist klar, vollkommen klar, das triggert so das, die tiefsten Instinkte des Menschen. Aber auch wieder, es liegt halt am Geschäftsmodell, was dahinter steckt. Und das wird ausgenutzt. Aber sowas könnte man regulieren, oder die EU macht es ja schon auf einem bestimmten Level. Ne? Es gibt ja den Digital Services Act, den Digital Markets Act. Das muss man einfach durchziehen jetzt und nicht weiter aufweichen.
Also bei sozialen Medien glaube ich auch, dass man da möglicherweise mit Regulierung noch was machen kann. Wenn es jetzt um das große Thema KI geht, also ich meine, das ist möglicherweise, wenn es wirklich irgendwann mal eine AGI gibt, also eine allgemeine künstliche Intelligenz oder eine Artificial General Intelligence, also eine allgemeine künstliche Superintelligenz, die schlauer ist als wir Menschen, dann ist das der letzte große Jackpot. Ja, so hat es Philipp Klöckner bezeichnet. Und das bedeutet, dass also alles, was danach passiert, wird dann nicht mehr möglicherweise von einem Menschen gemacht, sondern von dieser Technologie. Und das bedeutet, das sieht man auch gerade jetzt in diesem Wettbewerb in der amerikanischen Unternehmen um die Talente, wo dann mit absurden Summen jetzt Talente abgezogen werden. Da wird man einfach, wenn man als Europa sagt, wir wollen das regulieren und wir wollen es da irgendwie abschotten, da wird man links und rechts überholt. Und dann verliert man am Ende, glaube ich. Also das ist das sehe ich sehr, sehr skeptisch, dass man in dem Bereich mit Regulierung, also jedenfalls gerade mit so einer strengen, recht strengen Regulierung, wie wir es versuchen, dass man damit wirklich gewinnen kann oder auch einen Wettbewerbsvorteil oder sowas generieren kann. Im Gegenteil, glaube ich.
Sehe ich ganz genauso. Und tatsächlich kommt ja auch noch hinzu, dass man sagt, wir regulieren das, aber wer reguliert? Und da stehen natürlich bei den Regulationsmechanismen dann auch wieder Interessen dahinter. Und das heißt, mit dem einfachen Begriff Regulation ist eigentlich zunächst mal meiner Meinung nach gar nichts gelöst. Und im Gegenteil könnte man dadurch, dass man jemandem ein sehr mächtiges Werkzeug an die Hand gibt der Regulation, damit genau das beschwören, was man nicht gewollt hat.
Aber da ein Punkt da nur dazu, weil es ist immer so, dass man meint, diese ganze Internet, KI, die neuen Technologien, das wird ja auch von den Unternehmen so verkauft. Das ist jetzt was ganz anderes und deswegen können wir es nicht regulieren. Das ist ja auch Marketing, weil zum Beispiel in der Medizintechnik, in der Chemie, in Pharma, das sind die durchreguliertesten Märkte, die es so gibt. Und da ist es vollkommen selbstverständlich klar, dass man eben nicht einfach, wenn neues Medikament eingeführt wird, das man einfach so einführen kann und dann gucken wir mal, sondern da gibt es ja ganz klare Vorschriften, die selbstverständlich eingehalten werden. Also das finde ich nur noch mal wichtig, weil das auch wieder so ein Ding ist, in Alternativen zu denken. Da werden so Leitplanken, werden irgendwie vorgegeben, als sei es nicht möglich. Und ich glaube, es ist schon möglich. Wir müssen es nur denken.
Ja, wir hatten ja vorhin über die Städte der Zukunft gesprochen kommen jetzt quasi zu den Leitplanken, die wir heute setzen, um die Zukunft zu bestimmen. Ne? Darüber reden wir ja. Und wenn man jetzt mal guckt, so statistisch, was sind denn eigentlich die lebenswerten, attraktivsten Städte? Das ist dann eben nicht Neom oder andere, sondern das sind dann so Städte wie Kopenhagen, Wien. Und dann schauen wir uns das an. Deswegen bin ich nicht ganz so kritisch Europa gegenüber, weil der Großteil dieser Städte, in denen Menschen gerne leben, gut leben und auskömmlich leben, liegen tatsächlich in Europa. Und was zeichnet die aus? Die haben mit hochgradig regulierten Dingen Erfolg gehabt, die früher dem freien Markt überlassen waren. Der Wohnungsbau des 19. Jahrhunderts, getrieben von Einzelentrepreneuren, wurde in Wien massiv, und da profitieren die heute noch, massiv in kommunale Regulatorik übertragen. Die Eisenbahnen, die wir im 19. Jahrhundert gebaut haben, waren ja quasi das waren die damaligen Tech-Unternehmen, die Eisenbahnbarone, auch in den USA. Die haben wir in Europa alle hemmungslos zusammengeführt und verstaatlicht aus militärischen Gründen und sind dann zu einheitlichen Verkehrssystemen gekommen, die jetzt dem öffentlichen Wohl dienen. Das heißt, die Erfahrung mit Regulation großer, auf technologischer Innovation basierender Unternehmen ist da. Und jetzt könnten wir als Europäer mal sagen, ja, nicht schlecht hier im Verhältnis. Ja, weil Krankenversicherung, medizinische Versorgung, öffentlicher Personennahverkehr, Public Welfare in den USA, let's talk about it. Und deswegen, ich weiß, und deswegen bin ich dann doch bei Isabella ein bisschen, ja, es ist möglich, wenn wir wissen, wofür wir es tun. Und das, also aus der Entwicklung der Stadt lässt sich jetzt sozusagen keine Evidenz davon ableiten, dass Nichtregulierung zu besseren Städten geführt hat.
Ich
Spannender Punkt. Mhm. Da schwebt ja auch so ein bisschen drüber die Frage, wo wollen wir hin? Da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Also wo wollen wir denn in Zukunft hin?
Also ich weiß nicht, ob in dem Bereich der digitalen Technologien, ob es da nicht möglicherweise echt ein bisschen anders aussieht. Also da, wo wir, also Thema Datenschutz zum Beispiel, dann gibt es eben andere Länder, die das nicht so ernst nehmen und die dann da durch die Hyperscaler, die sich in den USA entwickelt haben, eben ein Stück weit vielleicht auch deswegen, weil es da natürlich die Marktvoraussetzungen gab, dass sich sowas entwickeln konnte, sowas wie Google oder sowas, ja. Aber auf der anderen Seite auch, weil man vielleicht da das ein oder andere mit der Regulierung ein bisschen einfacher gehandhabt hat. Also ich bin auch gar kein Feind von Regulierung oder möchte irgendwie Regulierung abschaffen, nur ich glaube, das ist wirklich schwierig und man muss das wirklich sehr, sehr gut machen, um die Balance zu schaffen zwischen Überregulierung auf der einen Seite und eben diesen Dingen, die sonst passieren, wenn man gar nichts reguliert. Und beispielsweise Medizintechnik wurde als Beispiel gerade schon genannt, also die MDR als Medical Device Regulation, als Regulierung für Medizintechnik hier in Europa. Da gibt es viele Diskussionen gerade, ob die nicht möglicherweise jetzt ein ganzes Stück zu streng geworden ist. Mhm. Wenn auch Firmen sagen, jetzt gehen wir eher in den USA mit unseren Produkten als erstes, bevor wir dann in Europa die Produkte zulassen. Also da kann man auch, also wenn man das übertreibt sozusagen, dann kann man da auch ganz viel mit kaputt machen. Und das gut auszutarieren, auch die Regulierung, die wir haben, irgendwie gut aufeinander abzustimmen, dass man nicht alles kreuz und quer reguliert, sondern dass eben zum Beispiel eine MDR und ein AI-Act zueinander passen und solche Dinge. Also das sind Sachen, da glaube ich, müssen wir viel, viel besser werden, wenn wir diese Chancen, die ich da auch sehe, die Chancen, die wir dadurch generieren können, eine lebenswertere Zukunft zu erzeugen, wenn wir die wirklich nutzen wollen.
Mhm. Isabella hat eben auch genickt bei dem, was du gesagt hast.
Ja, finde ich, es ist tatsächlich immer so ein Balanceakt, ne? Aber genau, ich schließe mich da auf jeden Fall an. Man muss echt gucken, dass es dann in die richtige Richtung geht. Und da ist wieder die Frage, kam ja vorher auch schon, wo wollen wir denn gesellschaftlich hin? Ne? Das ist ganz klar. Also einfach nur so irgendwas regulieren, sondern da ist halt wieder dieses Bild, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich leben? Eigentlich im Grunde, was vorher auch schon fiel. Ne? Und dann kann die Technik entsprechend eingehegt werden oder unterstützen. Aber diese Idee, wie wir in Europa auch als Gesellschaft leben wollen, wie die Städte ausschauen wollen, sollen, das sind die Fragen, die wir uns halt beantworten müssen oder stellen müssen. Und dann kann man entsprechend regulieren, Technik dazu entwickeln.
Ja. Frank, wie sähe das denn für dich aus? Wo willst du hin? Wie sähe für dich so eine schöne Stadt aus? Meinetwegen in 20 Jahren. Also ihr plant ja in der Stadtplanung nicht unbedingt. 10-Jahres-Horizont ist ja schon quasi morgen.
Ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ja. Blöderweise. Also gut, das ist jetzt aber auch, das ist natürlich auch eine Generation. Aber tatsächlich, ja. Wir haben ja sehr viele Fragen, wie wir die Städte anpassen müssen, um eben Lebensfähigkeit und Wohlbefinden in der Stadt zu erhalten. Ich will jetzt eben gar nicht auch dieses Zukunftsbild aufmachen, weil wie gesagt, das ist glaube ich nicht das, worüber wir diskutieren sollten. Also wir reden immer zu viel über die Bilder wie Neon und reden zu wenig über das, was wir eben hatten, dass es nämlich darum geht, eine sinnvolle, ich nenne es mal, eine gute Entscheidungskultur zu etablieren, die genau das, was wir jetzt eben auch teilweise ein bisschen kontrovers diskutiert haben, die es schafft, das in vernünftige Prozesse zu bringen, das entschieden werden kann. Und da ist mir das, um bei Philipp anzuschließen, da ist mir Dänemark schon immer ein Beispiel. Die haben es einfach, ist ein kleines Land. Also wenn ich nur 4,x Millionen Einwohner zu regieren hätte und nicht mit einem komplexen Staat wie Deutschland zu tun hätte, wäre es eh ein. Aber was ich da einfach schön finde und spannend finde, ist, dass sie einerseits einen verhältnismäßig klaren Kompass haben, wo sie, sagen wir mal, mit ihrer Gesellschaft hinwollen, was ihre Gesellschaft sein soll, und dann aber ganz pragmatische Entscheidungen treffen. Wenn es sinnvoll ist, eine KI, die Krankenhausauslastung sinnvoll zu gestalten, ja, dann ist das so. Oder mein schönstes Beispiel ist da immer, warum gibt es in Kopenhagen so viel Fahrradwege? Nicht, weil sie sich alle eine Welt von glücklichen Fahrradfahrenden vorgestellt haben, sondern weil sie festgestellt haben, wenn wir die Mobilität, das haben sie in den 90er Jahren festgestellt, wenn wir die Mobilität für die Zukunft sicher wollen und alle werden mit dem Auto durch die Stadt fahren, wird das zu teuer. Weil wir können gar nicht so viel Brücken und Tunnel bauen. Und dann haben sie gesagt, na, dann lassen wir die doch alle Fahrrad fahren. Das ist eben billiger. Und das ist für mich ein Pragmatismus, der gleichzeitig auch dazu führt, dass eben Luftqualität verbessert wird, die Menschen gesünder sind, weniger medizinische Dienstleistungen in Anspruch nehmen müssen und so weiter und so fort. Und das ist für mich so ein bisschen so ein eher ein Denken als tatsächlich ein Bild, wie die Stadt aussehen soll, was für mich total wichtig ist.
Kann aber auch schief gehen. Ost-West-Straße in Hamburg war auch eins von diesen Projekten.
Wir sind immer für unsere Entscheidungen verantwortlich.
Ja, letztendlich ist es so ein Pokerspiel. Geht es dann gut aus oder nicht? Aber man entscheidet dann pragmatisch, wie das dänische Beispiel. Ja. Wie sieht das in der Medizintechnik aus? Wo wollen wir hin?
Wo wollen wir hin? Ja, ich glaube, wo müssen wir hin? Also dieses Thema Fachkräftemangel hatte ich vorhin angesprochen. Ich glaube, das ist wirklich eine absolut unterschätzte Mega-Herausforderung. Also es gibt eine Studie, die sagt, in 10 Jahren werden 1,8 Millionen Fachkräfte im Gesundheitsbereich fehlen. Das sind 1,8 Millionen Stellen, die da einfach nicht besetzt sind, wo wir uns überlegen müssen, ob diese Aufgaben irgendwie wegfallen können oder ob wir das durch Technik irgendwie auffangen können oder so. Und ich habe ja vorhin gesagt, die Entwicklungszeiten in der Medizintechnik, die sind eben leider ein bisschen länger. Und da werden wir dringend, da müssen wir uns auch beeilen, wie Frank gerade sagte, für den Städtebau. Also da werden wir uns richtig anstrengen müssen, um das zu adressieren. Und da müssen wir auch, glaube ich, so wie wir es hier in Lübeck jetzt versuchen, mit der Granny Innovations Community die Kräfte bündeln, damit wir da nicht auch eine, also hört sich jetzt vielleicht zu groß an, aber eine demokratiegefährdende Herausforderung bekommen, wenn Leuten dann die Gesundheitsversorgung versagt wird, wenn jemand nicht mehr adäquat irgendwie behandelt werden kann, wenn jemand nicht mehr gepflegt werden kann, sieht man ja teilweise in anderen Ländern auch, wie schwierig das dann ist, wenn eine Gesellschaft damit nicht klarkommt, weil eben keine jungen Leute mehr da sind, die das übernehmen können. Und das ist, glaube ich, was, wo ich hoffe, dass wir das alle gemeinsam noch hinbekommen. So.
Ja. Entwickelt sich die Musik dann auch in schnellem Tempo weiter oder unterstützt sie eigentlich auch Gesellschaft dabei, mit dem allem umzugehen, mit dem schnellen Tempo?
Also ich hoffe, dass sie die Gesellschaft unterstützt, wie alle Kunst. Also ich weiß nicht, wohin sie geht, habe ich ja schon gesagt. Ja. Und wenn ich es wüsste, würde ich es nicht verraten. Aber also ich ziehe mich mal auf die hochschulpolitische Seite zurück. Ich vertrete ja auch meine Musikhochschule Lübeck hier an dieser Stelle. Und da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele strategische Überlegungen vor dem Hintergrund dessen, dass sich unsere Gesellschaft wirklich sehr schnell verändert und die technischen Möglichkeiten und die Kommunikationsstränge und so weiter sich rasend schnell verändern, die Berufsbilder sich verändern. Ist mein Zukunftswunsch, dass wir unsere Studierenden optimal vorbereiten auf eine Berufswelt, die ohnehin im Kunstbereich ja nicht so wahnsinnig einfach ist. Und dafür müssen wir sehr stark antizipieren, welche Berufsfelder sich wie verändern, welche Berufsfelder wegfallen, was kommen kann, wie Entrepreneurship in Zukunft aussehen kann im Musikbereich und so weiter. Und also da versuchen wir schon auch einfach, um die Musik als Kunst zu erhalten und in der Praxis zu halten. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Also dass es nichts ist, was uns einfach vorgesetzt wird, sondern dass Musik und Kunst Praxen sind. Menschliches Arbeiten und Musik als Praxis zu erhalten in der Gesellschaft, das ist meiner Meinung nach die größte Herausforderung derzeit. Beispielsweise, weil immer weniger Leute selbst ein Instrument oder zu singen lernen und immer weniger Leute tatsächlich praktisch Musik machen können. Da sind wir jetzt gerade dran und hoffen, die richtigen Hebel umzustellen, soweit uns das möglich ist, aus unserer kleinen Institution heraus.
Das Berufsfeld oder die Aufgabenbereiche oder die Jobs, die am Ende Menschen, die also Absolventen von euch dann haben. Ich meine, ein Großteil ist doch bestimmt Musiker, also jemand, der wirklich dann auf einer Bühne Musik macht, oder?
Richtig.
Und das ist ja etwas, also dieses Event, dieses Erlebnis, jemanden auf der Bühne performen zu sehen. Glaubst du, dass das was ist, was sich so groß ändern wird? Oder ist es nicht sogar andersrum eher, dass die Leute eher danach sehnen, zu sehen, wie jemand auf der Bühne, also wie die Musik entsteht und nicht einfach nur, also das Gefällige und so, das hatten wir vorhin, das kommt irgendwie möglicherweise automatisch aus der Kiste. Aber das Erlebnis, das dabei zu sein, das Fühlen, das zu sehen, wie diese Musik auf der Bühne entsteht, das ist was, wo ich, also mein Gefühl wäre, dass das eher das Bedürfnis danach eher steigt, als dass es singt.
Hofft man, ist aber, glaube ich, nicht der Fall. Und ich gebe nur ein kleines Beispiel aus der Vergangenheit, weil das ein bisschen besser zu beherrschen ist derzeit. Früher hat man in der Popularmusik, im Pop, das meiste Geld mit Tonträgern verdient. Ja, und die Konzerte waren im Grunde nur ein Beiwerk. Das ist komplett zusammengebrochen, wir wissen das alle. Und heute müssen die Leute mehr touren, um überhaupt dann ihr Geld zusammenzukriegen. Zu der Zeit, als die CD ihren Höhepunkt erlebt hat und alle Leute, oder die LP, und alle Leute hingerannt sind und sich die Tonträger gekauft haben, hätte man sich die Spotifyisierung der heutigen Zeit nicht vorstellen können. Und wir kämpfen tatsächlich, besonders in bestimmten Musiksparten, mit einem riesengroßen Wegbruch der Publikumszahlen. Oder einem schleichenden, aber jedenfalls einem nachhaltigen. Und da Wege zu finden, den Leuten zu sagen, ja, versuch's mal live, das ist was ganz anderes. Ich gebe dir ja völlig recht, Philipp, das ist was völlig anderes als von irgendeiner Art von Tonträger oder mit dem Kopfhörer. Aber die Leute müssen überzeugt werden, aus ihrer Couch herauszukommen. Schwierig.
Ja. Und wie können wir selbstwirksam werden in den jeweiligen Fachbereichen? Also in der Medizintechnik zum Beispiel, um jetzt mal die Abschlussrunde einzuläuten.
Ja, ich glaube, wir müssen sehen, dass wir diese neuen Technologien, dass wir die beherrschen, dass wir dort auf der Höhe der Zeit bleiben, auch immer mit neuen Dingen uns die aneignen und dort zu schauen, wie man sie einsetzen kann, wie man sie eben auch zum Wohle einsetzen kann und auch natürlich, hatte ich vorhin auch schon gesagt, wie man möglicherweise dann Leitplanken setzt oder sei es Regularien, das ist ja auch eine gewisse Form von Leitplanken oder technische Rahmenbedingungen so definiert, dass eben das, was da passiert, nach wie vor noch sicher und zum Wohle des Menschen ist und nicht eben unseren Interessen entgegenwirkt, ja.
Ich meine, Philipp hat es ganz am Anfang gesagt, bei der Motivation, auch bei euch im Team. Wir, ich glaube, alle hier am Tisch haben ja glücklicherweise die Chance, selbstwirksam zu arbeiten. Also für uns ist es, also wenn ich jetzt an meine Kolleginnen und Kollegen denke, in den Planungsämtern der Städte, die können jetzt nicht so munter über Selbstwirksamkeit reden, weil die eben in vielfältigen Bedingungen, politischen Entscheidungen und so weiter gefangen sind oder gebunden sind. Aber tatsächlich, ich glaube, das eine ist, auch in unserem Fall, auch wenn wir jetzt keine Technologien entwickeln, aber tatsächlich wirksame Instrumente zu entwickeln. Da gibt es auch Innovationen, wie man stattmacht. Das ist tatsächlich, was uns wahnsinnig umtreibt. Also wir beschäftigen uns sehr stark mit, was wirkt und wie setze ich einen Prozess auf, damit er wirklich wirkt. Also wenn es auch nur Entscheidungsprozesse sind, was bei uns das Thema ist, das finde ich, ist das eine, eben das, was wir tun, auf Wirksamkeit zu überprüfen. Und das andere, aber das ist als Hochschullehrender tatsächlich den, weil wir eben die Absolventinnen und Absolventen hatten, dieses Bild mitzugeben, das ist meine persönliche Mission quasi, dass sie eben Zukunftsgestalter sind. Nicht im Sinne von, dass sie diese Bilder entwerfen, sondern dass es die Entscheidungen, die sie vorbereiten, dass auch das Einstehen für bestimmte Werte, dass das so ein Spirit ist, den man haben muss. Und das ist so, klar, die Mission wahrscheinlich in jedem, der in der Hochschule ist.
Dem kann ich mich wirklich nur vollumfänglich anschließen. Insofern bin ich ja auch ganz bei Isabella, dass man im Grunde, wenn man arbeitet, selbstverständlich an der Utopie arbeitet. Alles andere wäre entweder defätistisch oder eigentlich unvorstellbar. Für mich, Andy Warhol hat gesagt, als man ihn fragte, wo kommt diese ganze Inspiration her? It's just work. Und das wäre sozusagen mein Punkt.
It's just work. Okay. Isabella, von dir einen antidystopischen Ausblick.
Der antidystopische Ausblick. Also was ganz schön ist auch in den neueren Science-Fiction-Geschichten, dass man da so ein Stück weit versucht wegzugehen von dieser einen Heldengeschichte. Also dass praktisch eine Person, also sei es, ne, früher waren es dann immer die Männer, jetzt dürfen auch Frauen mal die Welt retten, aber es ist dann immer diese eine Person, auf die man sich dann verlässt und die zieht dann irgendwie den Dreck aus dem Karren. Und so läuft's ja nicht. Und was ganz schön ist, dass es jetzt viele Zukunftsgeschichten auch gibt, wo das Teams sind oder Communities und die Leute sich dann auch reiben und auch nicht einer Meinung immer sind. Ne? Also jetzt auch nicht so diese Idee, ja schön, dann ist wieder heile Welt, sondern dass es da einfach, genau, Gruppen von Leuten gibt, die zusammen, also sich verbünden für eine gute Sache und dann zusammen versuchen, was zu bewirken. Aber es ist auch nicht widerspruchsfrei oder konfliktfrei ist. Und das, glaube ich, sind so die Geschichten, die wir jetzt auch brauchen. Also diese eine Heldengeschichte, glaube ich, die bringt uns nicht weiter.
Das finde ich echt ein schönes Schlusswort, dass wir gemeinsam auch die Zukunft gestalten. Ich habe aus dem Gespräch mitgenommen, wir müssen irgendwie mutig sein, Entscheidungen treffen, auch Entscheidungen mutig treffen, dabei gerne pragmatisch sein, uns nicht verzetteln. Und das, wie gesagt, gemeinsam machen. Ich danke für die Aufnahme und sage bis zum nächsten Mal.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.